Herzlich willkommen, Bruno.
Herzlich willkommen, Jakob.
Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine halbe Stunde Lachen und Weinen steht uns bevor.
Die Zeit läuft.
Zum Thema Tod.
Ja.
Und genau, die Zeit läuft. Ich freue mich, darüber zu sprechen mit dir. Es ist so ein lebensnahes Thema.
Ja, und der Tod ist ja immer der, der
Moment,
mit der
noch ein bisschen
Zeit
sacken lassen, oder?
Was?
Ja, nee, okay.
Also, der Tod, dachte ich ja jetzt direkt, ist ja immer der, der mit der Sanduhr gemalt und dargestellt wird, ne?
Ja.
Also Zeit wird wahrgenommen ja auch von den Sterblichen, ne?
Von den Sterblichen. Zeit ist ein Thema. Ich bin froh,
also dass spielt für die Sterblichen nur für die Rolle, also für die Unsterblichen ist ja Zeit nicht von Belang.
Ja, so ist es.
Aber wir wollten über den Tod sprechen und nicht über die Zeit, aber dass ja, es da eine Verwicklung gibt und dass das irgendwie zusammenhängt, irgendwie, das scheint auf der Hand zu liegen.
Es, ne, gibt einige Linien, die wir verfolgen könnten, und wir haben auch wieder unsere Zitate, aber es gab auch einen unmittelbaren Anlass sozusagen,
ja,
um den Tod zu sprechen.
Ja, ja, ja.
Dein Hund ist gestorben,
Bruno. Ja, Gott. Also
langjährige Weggefährtin, ne?
Sehr lang, ja.
Hat dich damals
der Jugend
großgezogen, ja, glaube ich.
Hat mich großgezogen, ne? Genau, die Wölfin.
Ja.
Ja, und es ist wirklich, also man begreift es nicht, wenn das Tier dann tot vor einem liegt und auch schon gar nicht dann den Zusammenhang, dass es davor gelebt hat und dann tot ist und sich nicht mehr bewegt. Also dann versteht man auch gar nicht mehr den lebendigen Zustand.
Ja.
Also überall sind dann auf einmal Fragezeichen und man wird nicht schlau draus. Es verschlägt einem die Sprache. Man weiß irgendwie gar nicht mehr, was los ist.
Und wir haben danach telefoniert und schon in dem Gespräch danach hast du neben der Trauer oder vielleicht auch nach der schlimmsten Trauer, aber quasi parallel zu der Trauer laufend eine gewisse Tendenz bemerkt, dass man hat so ein, das ist so unverständlich irgendwie auf einer prinzipiellen Ebene. Ne? Nicht nur,
ja,
weil man es nicht wahrhaben will, wenn man trauert, weil da jetzt,
ja,
der dieses Wesen, was gerade noch lebte, dann plötzlich tot sein soll, sondern weil wie soll auch es da einen erkenntnistheoretischen Zugang zugeben?
Nee, genau. Ne? Erkenntnis hört da irgendwie auf und das ist ja auch irgendwie nicht mehr dann objektivierbar oder sowas. Also etwas, wo man erstmal vor, ja, so ein Faktum Brutum gestellt ist,
ja,
dass es einfach vorbei ist. Und diese Erfahrung eben, da das wäre dann vielleicht einer der ersten Gedanken jetzt, die Erfahrung des Todes machen ja immer die Überlebenden, ne? Also die zurückbleiben.
So,
und
ja,
also der, es gibt natürlich dann Nahtoderlebnisse, da sagen sehr viele, das sei eigentlich etwas sehr, sehr unglaublich Friedliches,
ja, oder
was einem da begegnet. Also dann,
ja,
dieser Moment, wo es klar ist, jetzt ist es vorbei.
Vielleicht nur eine Überdosis, die noch nicht ganz stark genug war.
Ja.
In einigen Fällen.
Ja, womöglich. Die überleben, die können ja überhaupt Zeugnis dann ablegen von der Wirkung des Todes und für die wird der Tod überhaupt eine Erfahrung, ne? Also eine benennbare Erfahrung.
Mhm.
Und so ist es ja jetzt auch bei uns. Wir leben ja, Jakob, ne?
Ja.
Und wir können uns jetzt darüber unterhalten, weil wir noch nicht tot sind,
mhm,
werden aber auch sterben, ne?
Das ist ein lebendiger Austausch hier, ne?
Ja, ist lebendig.
Wie immer.
Es ist ziemlich klar, dass wir auch sterben werden, ne?
Genau, und also das ist so, ne? Der Tod, das ist das ultimative, im wahrsten Sinne des Wortes, ultimative Faktum
Brutum, ja,
ne?
Genau.
Und wir wissen es, aber was bedeutet das jetzt, ne? Wir,
ja,
beobachten es und damit sind wir vielleicht über einen Punkt ja schon hinaus, das unseren Zitaten noch, die wir mitgebracht haben, vorwegzuschicken bei Epikur. Ne, der meint dem Problem, aha, ja,
ja,
aus dem,
ja,
Weg
das wollte
gehen
ich
zu
auch
können,
ansprechen, ja, bitte.
So einem gewissen Kniff.
Ja.
Nämlich ist das so ungefähr die Idee, wenn wir noch da sind, dann ist der Tod ja noch nicht da. Und wenn,
ja,
der Tod dann da ist, dann sind wir nicht mehr da. Ne?
So.
Also per Definition nehmen. Und so meint er sich dann durch also Begriffsanalyse so ein bisschen herauszuwinden.
Ja.
Ist aber ein sehr theoretischer Punkt, ne?
Absolut. Und die extreme Gegenposition dazu, also dass es sowas wie eine absolute Grenze gibt zwischen den Lebenden und den Verstorbenen und zwischen Leben und Tod und dass uns daher, das ist ja der Grundimpuls der epikureischen Philosophie, den Menschen die Angst vorm Sterben nehmen, ne?
Ja, also überhaupt von Affekten heilen.
Genau, also da kommt er ja dann überein, eigentlich mit seinen Gegnern, den Stoikern. Ne? Mhm. Da sind sie sich im Grunde einig. Auch die Götter sind in Intermundien dann irgendwie eingeordnet. Mhm. Ne? Also deswegen müssen wir uns für den nämlich auch nicht fürchten, weil die sich gar nicht um unsere Belange kümmern. Ne? Genau. Und so ist auch der Tod einfach eine nicht immanente Form, die uns gar nicht in die Quere kommen kann. Ne? Und deswegen ist die Furcht auch vor ihm einfach nicht vernünftig und überflüssig. So, die extreme Gegenposition dazu wäre ja Heideggers Sein zum Tode. Ne? Mhm. Also alles, man könnte das vielleicht irgendwie wie ein Maler setzt sich der Heidegger hin und zeichnet im Grunde, setzt den Tod als die Fluchtlinie des Daseins und des Lebens. Ne?
Ja.
Also dadurch gewinnt das Sein, kriegt dadurch erst Perspektive und Kontur. Ne? Weil es ist nur an diesem Punkt aufgespannt. Das ist eben diese einzige Wahrheit, die wir haben, dass wir sterben werden. Ne? Und deswegen läuft also alles auf diesen Punkt hinzu. Ne?
Ja, ja.
Und das heißt, der Tod hat im Grunde die einzige Bedeutung oder die einzige Wahrheit liegt dann in diesem Tod, dass wir sterben werden. Also das wäre genau das Gegenteil, dass der Tod nämlich gerade das Sein grundiert. Ne?
Aber das ist sehr, also nicht, dass man das ignorieren könnte, aber das ist vielleicht auch typisch dann bei Heidegger sehr zeitlich gedacht. Also in temporärer Hinsicht ist der Tod immer schon der Fluchtpunkt. Aber dann, ich wollte jetzt direkt dagegen halten, von Alfred Adler gibt es diesen Ausspruch, oder so heißt, glaube ich, auch ein, nee, wie das Werk heißt, weiß ich nicht. Leben heißt sich entwickeln. Ne? Also das ist dasselbe. Das heißt, neben diesem temporären Fortschreiten und dem Ende immer näher gehen, gibt es eigentlich auch sowas Prozessuales, was vielleicht genauso existenzieller Weise das Dasein prägen kann. Ne?
Ja, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es bei Heidegger so gemeint ist, dass jetzt das Leben deswegen eine Verfallsgeschichte sei. Ne? Also,
nee, aber wenn das sozusagen, okay.
Nee, das ist damit nicht gemeint. Das ist einfach nur, weil das eben eine unleugbare Wahrheit ist, also die von allen ja auch bestätigt wird, von Wissenschaftlern, wie von Philosophen, wie von Künstlern.
Wie vom Alltag, ne? Ja, da kommen wir gleich zu.
Ja, eignet sich das, um da eine gewisse Perspektive halt zu gewinnen. Aber das sei mal vielleicht für den Anfang jetzt hingestellt als zwei Orientierungspunkte, zwischen denen wir uns dann selbst vielleicht noch verordnen werden jetzt im Laufe der nächsten Minuten.
Genau, und von Epikur aus können wir ja dann direkt mal die Abzweigung nehmen. Er scheint das Problem zu verlagern. Also wenn uns der Tod sozusagen als ontologischer Status nichts angehen kann, weil der ja dann unseren Status, der immer lebendiger ist, ablöst, dann wird das Problem ja eigentlich ins Sterben verlagert. Ne? Also die meisten haben, ich würde auch in Epikurs denken, würde ich dann sagen, ja, du hast sicherlich einen Punkt, dann ist mein Problem eben das Sterben. Also, weil das ist ja auch wieder ein Prozess und zwar noch ein Prozess, der im Leben stattfindet. Ne?
Genau, also das Sterben bringt eben, hebt diese absolute Grenze auf. Ne?
So könnte man es ja nochmal sagen. Also man stirbt eben als Lebendiger. Ne?
So. Ja, und damit wäre Epikur vom Tisch. Ne? Also damit wäre Epikur eigentlich dann...
Ich weiß nicht, wie steht eigentlich Woody Allen zu diesem Sterben?
Ja, also er sagte ja dann als... Wie er denn nach, ja, wie wäre seine Meinung? Und da sagt er, my opinion on death hasn't changed. I'm still strongly against it.
Ja, das wäre ja auch die Frage der Haltung. Da kann man einfach dagegen sein.
Das wäre so ein Politikum, ne?
Genau, als Politikum, also ich, das ist, die Todespartei werde ich nicht wählen.
Ja.
Und wenn ich sterben muss, dann wenigstens unter Protest, ne?
Ja, ja, genau. Also wir sind, glaube ich, alle dagegen, ne?
Mhm.
Also das habe ich dann auch wieder gemerkt, dass man es bis zur letzten Lebenssekunde dieses Tieres nicht wahrhaben will und dagegen ist auf jeden Fall. Ne? Und dann es halt eben in Kauf nehmen muss. Ne?
Dann muss man sagen, wir sind ja jetzt auch noch jung. Ne? Also ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber vielleicht ist dann so der Gedanke, irgendwann nicht mehr zu sein, der hat ja auch was Komfortables, auch abseits aller suizidalen Tendenzen.
Ja,
ne? Und dann diese Unendlichkeit ist ja unter Umständen auch, wenn man sich das Leben selber dann mal genauer anguckt, auch eine qualvolle Vorstellung.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, wenn es ans konkrete Sterben geht, ist es nicht nur bei jungen Menschen so, dass man denkt, ja gut, jetzt müsste es ja noch nicht. Ne? Also, also jetzt für immer ist ja dann auch schlecht.
Aber. Ja, genau, aber das hört ja nicht auf. Also bis man 80 ist, ist es ja immer noch dann so, ja jetzt muss, also dann
aber mit 80 morgen, ist ne? Dann, mit 80 ist gut, oder?
Ja, nee, aber genau, das wäre natürlich, da kommen wir noch hin jetzt, aber dass man das Faktum des Todes verdrängt, das ist natürlich und gesund, ja, aber dass man den Tod in irgendeiner Weise ja zu so einem Gegner des Lebens erklärt, ne? Oder
Ja.
zu so einem Feind des Lebens. Das wird gefährlich.
Das wird
Das ist
gefährlich, ne?
gefährlich,
Ja,
ne?
ja, ja.
Aber vielleicht noch mal kurz zu Woody Allen. Der hat auch in einem Interview mal gesagt, was ich auch unglaublich zutreffend fand. Da wurde er gefragt, ob er gern unsterblich sei. Also, warum
Ja.
wird Woody Allen die ganze Zeit danach gefragt? Es geht immer um den Tod bei
Ja,
ihm,
bei Woody
ne?
Allen gibt es zwei große Ängste.
Ja.
Einmal bezieht sich das auf das Ende des Lebens und einmal auf Frauen, ne?
Ja, genau. Und da,
Welches
also,
bedrohlicher ist, weiß man bei ihm nicht so ganz, ne?
ja,
Er stellt
beides.
sich beidem
Beides,
meistens.
ja.
Ja. Wider
Und
Willen, aber tot.
also, ob er gern unsterblich wäre, und dann sagt er, nee, also keineswegs wäre er gern unsterblich, aber er würde gern für immer in seiner Wohnung in New York seine Sachen schreiben.
Ja, das.
Und in dem Widerspruch leben wir, ne? Also alle, wirklich, glaube ich. Also, weil da kommt diese Suggestion eben, er schreibt sich daher, die wir jetzt gerade beschrieben haben, dass man eigentlich unsterblich, sich für unsterblich hält oder glaubt, dass man unsterblich ist, aber niemals darauf direkt Anspruch erheben würde, ne? Also das heißt, dieses Paradox ist wahr,
Ja,
ne?
ja, ja.
Was Woody Allen da
Also nach
beschreibt.
dem Tod gefragt, kann man ihn nicht leugnen, aber gleichzeitig ist Leben immer so ein bisschen Tod verleugnen, ne?
Genau.
Als prozesshaftes Verstanden.
Sich immer eigentlich einreden, dass man unsterblich ist.
So, und bevor wir zu dieser Alterserfahrung kommen, die ja schon fast schon etwas Exzentrisches hat, bringen wir doch mal unsere Zitate.
Ach ja, die
Möchtest du
Zitate.
anfangen? Sind wir chronologisch, glaube ich, richtig, ne?
Ja, ich habe mitgebracht von aus Hegels Phänomenologie des Geistes in der Vorrede ein sehr berühmtes Zitat.
Da ist ja die Lektüre schon eine Nahtoderfahrung
Ja,
eigentlich.
so. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht. Wie wenn wir von etwas sagen, dieses nicht nichts oder falsch und nun damit fertig, davon weg zu irgendetwas anderem übergehen, sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt.
Also, der Geist lebt.
Ja, aber vor allen Dingen, indem er diese Negativität auf sich nimmt, das Faktum des Todes. Das meinte ich eben, dass wenn man anfängt, den Tod zu sehr zu verleugnen und ihn vielleicht auch in irgendeiner Weise zu einem Gegensatz des Lebens macht, ne, dann wird er zu Fratze.
Und man tötet vielleicht das Leben ab nebenher, ne?
Ja, absolut, genau. Und aber also dann kriegt man, sage ich mal, die Rechnung, ne? Und bei Hegel ist jetzt die Idee, also da geht es dann vor allen Dingen auch immer um die ganzen Zweifel und Erschütterungen, die das Leben enthält, all die kleinen Tode, die wir sterben, dass die zum Leben dazugehören. Ne?
In einer anderen Redewendung ist der kleine Tod ja was durchaus Genießbares,
Ah,
ne?
voilà, ja.
Aber nicht, vielleicht auch nicht zu oft, ja.
Ja. Also
Dann wird es
ist,
irgendwann zur Aufgabe.
ja, was er meint, sind also diese ganzen. Auch diese Nahtoderlebnisse sozusagen des Skeptikers jetzt in der Philosophie, ne? Also dass nichts mehr Geltung hat, dass wirklich alle Fundamente eingerissen wurden, dass jede letzte Gewissheit sich aufgelöst hat und man wirklich nur noch Sand in den Händen hat, ja? Auch das ist ein Kapitel in der Geschichte des Geistes, ja? Also das Negativste vom Negativsten ist eingefangen in einer Erfolgsgeschichte dann, ne? Also so etwa der Tod Christi, ne,
Ja,
am
die.
Kreuz, also die dramatischste Szene in der Bibel, ne, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne?
Ja.
Also der Mensch gewordene Gott kann das sagen und also der größte Apologet dieser Religion sagt das zu seinem Vater. Also der größte Zweifel wird von ihm geäußert und das heißt, die größte Niederlage wird verbaut in einer größeren Geschichte, einer Geschichte, die sich dann zum Guten wendet. Ja.
Weil ausgehend davon versucht man den Selbstzweifel Gottes an sich selbst dann hinter sich zu lassen. Also die Erfolgsgeschichte des Geistes, willst du das noch ausführen?
Ja, also da müsste ich jetzt bei Hegel groß anfangen, ne? Aber lass uns das jetzt nicht so. Grundsätzlich ist es ja einfach, ich würde sagen, das ist eine aufklärerische und eine humanistische Haltung. Also
Also eine
du
sehr
hast
problematische.
Naja, also ich meine, du hattest mir Montaigne letztens zitiert, Philosophie heißt sterben lernen, ne?
Genau, philosophieren, also das sogar das, ja. Ne, prozesshaft gedacht, auf die Tätigkeit hin, philosophieren, ne?
Also
heißt
sterben. Also ich würde lernen. Sagen, so gegensätzlich diese beiden Denker sind, da scheinen sie sich einig zu sein. Also das Leben des Geistes ist halt eben dasjenige, was mit der Negativität umgeht, was sie gelten lässt und sich mit ihr auseinandersetzt in irgendeiner Weise. Ne? Also was sie nicht leugnet.
Mhm.
Ja.
Also der Philosophierende, die Philosophierenden machen eine existenzielle Erfahrung.
Eine Einübung.
Wenn sie es richtig machen.
Mhm, ja.
Der Tod, man muss den Tod mitdenken.
Genau.
Mhm.
Den darf man nicht ausklammern.
Ja, gut. Ich habe Wilhelm Dilthey mitgebracht und vielleicht schließt sich daran nochmal die ein oder andere lebensnahe Reflexion an.
Mhm.
Er beschreibt, also woraus ist jetzt hier egal, weil sich das mindestens zwei Werken wiederholt. Es geht um die Analyse der Typen der Weltanschauung. Er beschreibt da aber unter anderem im Zuge der Beschreibung des Lebens, also Dilthey einer der ersten oder im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, bei dem Leben selbst zum philosophischen Begriff werden soll. Ne?
Mhm.
Und das Leben hat aber auch was Rätselhaftes und dieses Lebensrätsel, damit ringt dann nicht nur der Philosoph, damit ringen wir erstmal ganz alltäglich und individuell. Und da heißt es dann: Die Lebensbezüge und die in ihnen gegründeten Erfahrungen sucht die Seele zu einem Ganzen zusammenzunehmen und vermag es nicht. Der Mittelpunkt aller Unverständlichkeiten sind Zeugung, Geburt, Entwicklung und Tod. Der Lebendige weiß vom Tod und kann ihn doch nicht verstehen. Vom ersten Blick auf einen Toten ab ist dem Leben der Tod unfasslich. Und hierauf beruht zuallernächst unsere Stellung zur Welt als zu etwas anderem, Fremdartigem und Furchtbarem. So liegt in der Tatsache des Todes ein Zwang zu Fantasievorstellungen, die diese Tatsache verständlich machen sollen. Totenglaube, Ahnenverehrung, Kult der Abgeschiedenen erzeugen die Grundvorstellungen des religiösen Glaubens und der Metaphysik. Und die Fremdartigkeit des Lebens nimmt zu, indem der Mensch in Gesellschaft und Natur permanenten Kampf, beständige Vernichtung des einen Geschöpfes durch das andere, die Grausamkeit dessen, was in der Natur waltet, erfährt.
Ja, voilà. Also, wenn ich direkt was sagen darf, oder
bitte,
willst du?
Bitte.
Die Wissenschaft kann uns dann doch auch bis heute relativ wenig dazu sagen, was da jetzt passiert. Wir können den Zelltod beschreiben, ne? Das und das ist dann der Fall. Der ist irgendwo auch einprogrammiert immer noch bei uns. Es gibt gewisse Lebensformen, die sogar potenziell unsterblich sind. Bestimmte Wasserpolypen oder sowas.
Bärtierchen,
ne?
Glaube ich, halten sich relativ lange.
Ja, oder eine bestimmte Sorte von Seegurken oder so, die unter bestimmten Umständen auch potenziell unsterblich sind, ja, und so weiter. Aber,
unter Laborbedingungen vielleicht unsterblich.
Nee, also es geht auch anders, aber im Grunde, die Wissenschaft kann hier nach wie vor nicht viel, hat hier nicht viel zu melden. Und was dann eben der Mensch immer hatte seit jeher, ist die Fantasie. Ne? Also das wird dann eine Anwendungsfläche für Dichter und Denker oder eine Frage für Dichter und Denker. Was kommt danach? Ne? Also weil wir können darüber hinausgehen. Wir können ja über den Abgrund, können wir ja immer spinksen. Und das machen wir ja auch. Ne? Und was sich die Menschheit da alles ausgedacht hat, ja? Das Jenseits, die Anderswelt, Himmel, Hölle, ja, die Unterwelt.
Ja, ja, und womit die Wissenschaft aufräumen will, ne?
Genau, aber auch was sie ja eben nicht kann, weil das ist, da können wir nicht drüber reden.
Ja,
ne?
Ja, genau. Das ist ja auch dann der springende Punkt. Wir hatten das schon mal bei Hume, wenn es heißt, das Leben widerlegt den Skeptiker, ne? Das ist hier natürlich schon enthalten. Skeptizismus als diese radikal erkenntnistheoretische Position, also wir können nichts erkennen, dass das Leben stellt sich dann einem gegenüber und sagt, du kannst Folgendes nicht leugnen, ne? Also du kannst es theoretisch vielleicht versuchen zu leugnen oder so.
Ja, und was Hume ja da meinte, ist ja, dass man einfach dann handelt und gewisse Dinge, also Dinge für Dinge nimmt, ja, und ihnen eine bestimmte Wahrheit einfach zumisst und sie einfach gelten lässt im Alltag, ohne sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ob sie denn wirklich wahr sind oder ob das überhaupt sein kann. Ne? Und das ist diese Widerlegung des Skeptikers im Alltäglichen. Ne?
Und in gewisser Weise ist es aber auch die Widerlegung der radikal dem entgegengesetzten erkenntnistheoretischen Positionen. Das muss ja nämlich die der Wissenschaften sein. Die Wissenschaft muss sagen, ja, diese gesicherte Erkenntnis ist möglich. Ne?
Ja.
Dann so kann man dazu sagen, ja, das natürlich kann sich in 300.000 Jahren rausstellen, dass das anders ist, oder bis in 300.000 Jahren kann sich der Gegenstand verändert haben und dann ist auch diese Wahrheit nicht mehr so ganz gültig. Aber auch damit kommt man nicht so ganz zu Rande, ne? Wenn man dem Tod gegenübersteht.
Ja, genau. Und dann gibt es diese ganzen Verehrungsformen, ne? Also was uns heute alles vielleicht okkult vorkommt auch. Und irgendwie scheint ja auch, da können wir auch noch drüber sprechen, der Tod in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit weg zu sein.
Ja.
Aber vielleicht jetzt noch zu dem Zitat. Der Tod, das sagte der ja auch eigentlich ziemlich eindeutig, ist das Ungeheuerliche, ne? Also das Unaussprechliche, das, was eigentlich nicht mehr irgendwie sprachlich gefasst werden kann. Und das große Mittel ja immer dagegen, deswegen kam ich eben auf die Dichter zu sprechen, ist ja dann doch das ungeheuerliche Bannen im Wort. Mhm. Ne? Also das ist ja der uralte Joker, das Ass im Ärmel des Menschen. Ne?
Das irgendwie einholen.
Ja, irgendwie was dafür finden. Ne?
Diesen Untergrund des Lebens irgendwie symbolisch auszudrücken. Dieses.
Weil mit dem Namenlosen lässt es sich nicht leben. Mit dem kann man sich nicht anfreunden. Mhm. Und mit dem, wenn das neben einem ist und wenn das irgendwie da ist, in der Welt möchte man nicht leben, ne? Mhm. Also deswegen wird da irgendwas draufgegeben, wird das irgendwie plakatiert, ne?
Ja, oder selbst wenn man wollte, kann man nicht, ne?
Ja, wie meinst du?
Ja, du hast gesagt, in der Welt möchte man nicht leben. Der Punkt ist ja, aber, ne,
man erträgt es nicht. Ja, ganz genau. Es ist unerträglich. Und das heißt, wir müssen an diese Stelle irgendeine Fiktion rücken, irgendein Supplement, eine Ersetzung oder eine Metapher. Da wären wir bei Blumenberg dann, die Notwendigkeit von Metaphern. Weil wir es sonst nicht ertragen, ne?
Weil, und also bei Dilthey ist ja ganz schön, dass sofort die Brücke zum Leben geschlagen wird. Ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, ja, der Tod ist unverständlich und deswegen können wir über ihn nur ex negativo reden oder so.
Ja.
So wie über Gott oder so, sondern er sagt ja, nee, der Tod ist in gewisser Weise innerhalb unserer Lebenserfahrung schon was sehr Konkretes, sehr konkret Anwesendes, nur dass wir es immer erfahren an anderen. Also andere sterben, solange wir das noch mitkriegen.
Ja.
Und das ist dieser erste Blick auf einen Toten, ne? Und ab dann, also so ist hier die Metapher, ne? Also natürlich muss man jetzt nicht wirklich eine Leiche gesehen haben oder so. Es reicht vielleicht auch eine Ameise, die Erfahrung, dass man eine Fliege erschlägt oder so. Und insofern wirkt der Tod dann kulturgestaltend ein auf unser Leben, ne?
Ja. Also da wollte ich auch, auf den Punkt wollte ich auch kommen, weil das hatten wir tatsächlich auch schon mal in unserer Freud-Folge. Da hat uns Freud belehrt, dass ja im Grunde der erste Impuls einer Kultur und einer Vergemeinschaftung der Menschen ist, den Tod und also die lebensbedrohende Natur auf Abstand zu halten. Mhm. Ne? Mhm. Also Kultur entsteht aus einer Todesferne, ne? Mhm. Oder das ist eigentlich ihr Ziel.
Ja.
Und heute leben wir, kann man die Gesellschaft ja jetzt auch noch vor Corona-Zeiten schon als so eine Art Hochsicherheitstrakt begreifen, wo der Tod wirklich in maximale Ferne gebracht wurde.
Ja.
Und also der Zusammenschluss von Menschen steht immer unter dem Interesse, den Tod auf Distanz zu bringen. Ne?
Und diesem absoluten Grundbedürfnis, sich nicht in dieser Weise permanent ausgesetzt zu sehen, ne?
Ja.
Arbeitet die Wissenschaft ja praktisch vor.
Ja, also der Positivismus will ja am Ende, das ist ja dann die Dialektik der Aufklärung auch, ne?
Ja.
Alles benennen, nichts mehr soll keinen Namen haben, alles soll bezifferbar sein, alles ist beziffert, alles hat einen Namen, ne? Und dann sagen ja dann, ne? Das wissen wir, da waren wir schon oft.
Und so denkt, da wird am Ende das Denken zum Maschinenähnlichen, was die Maschine vordenkt, die
das ist die instrumentelle Vernunft soll. Und das rächt sich, ne? Die vollends aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils, ne? Heißt das bei Horkheimer und Adorno dann.
Ja.
Also diese vollends verrechnete Welt, die ist wieder ein Monster, ne? Also da bauen wir, da schaffen wir wieder einen Frankenstein.
Mhm. So, und was machen wir jetzt? Also die, wir haben den Tod. Wir gehen jetzt nochmal in die konkrete Lebenserfahrung. Der Tod liegt vor uns.
Ja.
in Gestalt von was auch immer, wem auch immer.
Ja.
Ja.
Und man muss ja auch sagen, also der Tod als konkretes Ereignis, ne, also vor allen Dingen in der Kunst, ist es ja auch etwas Verlockendes tatsächlich. Also,
in der Kunst ja dann nicht als konkretes Ereignis, ne? In der Kunst ja als vermitteltes Ereignis.
Ja, gewissermaßen schon, aber es soll konkret sein.
Ja.
Also die Kunst will, ist ja so gesehen ein Medium und jedes Medium will Unmittelbarkeit garantieren.
Also keine Todeserfahrung, vielleicht eine Nahtoderfahrung, die die Kunst produziert.
Aber zum Beispiel jeder Erotik wohnt ja sowas inne wie ein Todeswunsch oder eine Todessehnsucht. Ne?
Das
also
so ist, ja.
Das ein bisschen muss ja immer aufs Spiel gesetzt werden, damit das eine Echtheit bekommt. Ne? Ein Flirt oder sowas. Ne? Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Und Todessehnsucht mischt sich also auch immer mit Todesangst. Das kann man auch sehr schön veranschaulichen, wieder bei Woody Allen, der dann einen seiner Hauptfiguren irgendwie in einem Drama sagen lässt, da wird er dann auch gefragt, diese Hauptfigur, ob er denn Angst habe vor dem Tod oder so. No, I'm not afraid of dying, but I just don't want to be there when it happens.
Ja.
Und das Gleiche sagt zum Beispiel dann auch Lukács, ne? Also auch ein Intellektueller, so erste Generation kritische Theorie. Der sagt dann auch, ja, also Selbstmord eigentlich gern, nur er möchte nicht dabei sein dann.
Ja, genau. Das Problem des Lebens wäre dann zwar gelöst, ne?
Ja.
Aber es wäre angenehm, wenn man das machen könnte.
Ja, also man kann sich einfach nicht zusehen dabei, wie man es tut.
Wenn man das bestellen könnte und dann, man weiß dann, es wird irgendwie geliefert und so,
ja,
seien sie zwischen 12 und 21 Uhr zu Hause.
Ja, genau.
Nehmen sie sich nichts vor,
also
sie müssen es nicht selber machen.
Ja.
Naja, und genau, das ist ja auch dann sowas, dass dieses, also bei Diltai sowieso, dieses Lebensrätsel ist eben nicht, schon gar nicht mit Mitteln der Vernunft irgendwie als Ganzes zu fassen, ist nicht lösbar. Und wir können immer nur in dieser Problematik leben, das irgendwie auszuhalten. Also wenn es bei Basan Bock zum Beispiel heißt, Philosophie oder Denken überhaupt ist Arbeit an unlösbaren Problemen, ne, dann ist der Tod ist so eins.
Ja.
Das kann nur irgendwie bemeistert und befriedet werden. Und deswegen jetzt nochmal, wir haben jetzt den Tod vor uns, dann, man muss ja auf mehreren Ebenen vielleicht ansetzen. Zum einen, wenn man eine Verbindung zu dem hat, der da oder was da gestorben ist, muss man trauern. Ne? Das scheint irgendwie so dazu zu gehören zu uns. Wenn man nicht trauern kann, dann hat man ein Problem schon.
Ja.
Ne? Also, und auf der anderen Seite dann diese ganz besondere Form der Selbsterfahrung im Angesicht des Todes, die nicht nur, also nicht in dieser Situation, man ist selber in Gefahr und merkt das dann, sondern man beobachtet den Tod. Und diese Selbsterfahrung führt ja zurück auf dieses existenzielle immer schon ausgesetzt sein, sich aber immer schon irgendwie geschützt sehen. Also permanent befinden wir uns ja in der Illusion von relativer Sicherheit.
Ja.
Und könnten uns in zum Beispiel allein schon in der Großstadt, wenn man jetzt in Köln Fahrrad fährt, wahrscheinlich anders gar nicht mehr fortbewegen, als zu ignorieren, dass der Busfahrer ja einschlafen könnte oder der X6-Fahrer.
Ja, klar, oder die ganzen anderen Risiken, die es gibt. Also.
Ja, ich irgendwie habe ich, weiß nicht, ob wir schon ein Ergebnis haben, Bruno. Wie,
also ein Ergebnis wollen wir, glaube ich, heute nicht bekommen.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei dem Thema klar, du hast ja schon gesagt, unlösbare Frage, ne?
Ich habe auch gemerkt, wir müssen dann irgendwann über das Sterben reden, nochmal gesondert, ne?
Ja.
Das Sterben kann man ja regeln, so ein bisschen. Dieses Rätsel kann man ja lösen, man kann eine Patientenverfügung unterschreiben.
Also
so.
Eine magische, müsste man sagen, schon wirklich eine magische Erfahrung, die eben dieser Tod ja auch erzeugt, ist ja diese positive Rückkopplung auch auf die Lebenden. Also die Lebenden fangen auf einmal an, wenn sie mit dem Tod in Berührung gekommen sind, sei es durch Verwandte oder sei es eben durch so ein Nahtoderlebnis, davon zu sprechen, dass das Leben ja schön sei. Ne? Also dann kommt man irgendwie auf die Idee, dass das hier alles unglaublich wertvoll und erfüllt ist.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr kurz währende Illusion, ne? Die man dann kurz hat, wenn man merkt, dass man zumindest nicht tot ist.
Ja, aber
also wenn das Lebendigsein als nicht qualitativ bestimmter Status plötzlich so einen Wert erfährt im Unterschied
zu der Literatur ist das wirklich immer, also so ein Topos, dass weiß nicht, ein Protagonist hat die Möglichkeit zum Selbstmord und dann entgeht er ihr irgendwie oder irgendetwas kommt dazwischen und dann ist die Freude groß. Ja, also dann kommt wirklich ein Jubel des Lebens, ja, dass alles hier ist und dass es gerade da ist und dass das Lars jetzt gerade hier steht und so ist auf einmal grenzt ans Wunder. Ja?
Aber das ist wirklich ein Topos, ne? Der Selbstmörder, der sich eigentlich nur umbringen will, damit er nochmal selber daran erinnert wird, dass er ja gar nicht sterben will und der auch hofft, dass ihm irgendwas dazwischen kommt, damit er nochmal das Leben dann erfährt.
Ja.
Das ist ein romantischer Topos.
Das ist ein romantischer Topos.
Es gibt Löcher, ne? Es gibt schwarze Löcher, auch inmitten unserer Gesellschaft. Da ist Leid eingemauert in quadratische Wände und da versuchen Leute, es irgendwie noch ein bisschen auszuhalten und irgendeine Antwort zu finden und dann wird es aber auch irgendwann zu einer pragmatischen Frage, nicht mehr weiterleben zu wollen.
Ja, also meine Beobachtung wäre auf jeden Fall die, dass wir mit dem Tod, also wenn ich jetzt auch an die Generation, an meine Generation so denke, dass wir uns da wirklich sehr wenig drum scheren. Also, dass das eine Realität und eine Wahrheit oder eine absolute Wahrheit ist, ne?
Gut, ja, du hast schon gesagt, es hat gebimmelt. Wir haben jetzt ein bisschen was zum Tod gesagt, machen das dann irgendwann noch zum Sterben und der Homerun wird vollständig, denn unsere nächste Folge handelt vom Thema Einsamkeit. Das war dir ein persönliches Anliegen, ne?
Ja.
Darüber zu sprechen. Darauf freuen wir uns. Hast du noch was?
Nö.
Dann, liebe Grüße, genieß den Winter hier im August. Und
Entschuldigung,
eine Sache habe ich noch. Beim Stichwort Winter, ne?
Ja. Nee. Also ich habe nochmal letztens, ich habe den Zauberberg durchgelesen. Gut, Zauberberg geht's nur um den Tod, ne? Also das ist ja dann ein Hospital, ein Kurort, zu dem die Moribunden, wie es dann heißt, in dem Roman reisen und sich dann jahrelang dort aufhalten und immer weiter irgendwie in diese merkwürdigen Dinge an diesem Zauberberg, die sich da abspielen, involviert werden. Also Sterbenskranke und diejenigen, die dem Tode geweiht sind, die verkehren dort untereinander, ja, und versuchen sich irgendwie noch das Leben schön zu machen. Und da ist also jetzt aber davon abstrahiert einfach das Werk von Thomas Mann, ja. Also in allen Erzählungen und in allen Romanen geht es um den Tod, ja. Also sämtliche Werke kreisen eigentlich um dieses Thema oder das scheint das Metathema zu sein, ne? Und dann hat Adorno da schon wieder so eine luzide Bemerkung zu gemacht in seinen Noten zur Literatur, die ich da vor kurzem nochmal gelesen hat. Ja, warum ist das denn so? Ne? Und dann gibt es dann etliche Untersuchungen bei den Literaturwissenschaftlern, warum es jetzt so sehr um den Tod geht. Ja, hier hat ja Schopenhauer gelesen, hat ja Nietzsche gelesen, da geht es ja auch um den Tod.
Ne? Geht viel um den Tod,
ja. Ja, also. Und dann sagt Adorno, ja, ne, Moment mal, nee, aber bei dem Thomas Mann ist das ja jetzt nicht irgendwie aus Verehrung oder weil das irgendwie so ein merkwürdiger Kult irgendwie in der La Polar-Bewegung ist oder weil da irgendwie eine Todessehnsucht sich ausdrückt, ja, sondern eigentlich aus einer Strategie heraus. Nämlich, indem man den Tod einfach zum Gesprächsthema macht, nimmt man ihm schon einen Großteil seines Schreckens und seines Gewaltpotenzials, was er über die Lebenden haben kann. Mhm. Wenn man ihn einfach so in die diskursive Ebene holt und einfach so drauf los schwadroniert, so wie wir das heute getan haben, hat der schon was von seiner Bandkraft verloren.
Ja.
Also aber, den Tod ins Boot holen.
Also sich da wären wir wieder beim Thema, ne? Der Fakt des Todes erzwingt Fantasievorstellungen.
Ja, genau, aber einfach die ganze Zeit, ich finde, das macht total Sinn, so die ganze Zeit darüber zu reden, während man lebt.
Ja, auch der
Diskurs. Das macht ja Woody Allen auch, das ist ja diese ganze Neurose, ne? Die ganze Zeit davon zu quatschen und dann sich auch immer darüber Gedanken zu machen, was dann danach ist, ne? Lässt einen ja wirklich in der Illusion, ja, im Grunde habe ich den Tod ja schon überstanden, ne? Also der gehört ja zu meinem Alltag, ne? Ist ja ein Kollege hier, den ich immer wieder anspreche, mit dem ich viele Gespräche auch schon geführt habe und so. Ne?
Ja, und das ist ja aber auch die lebenspraktische Relevanz von so einer Veranstaltung, wie wir sie hier auch versuchen. Aber eben es ist eine Fantasievorstellung, diskursiv irgendwas bannen und bearbeiten zu können.
Lebenspraktische Relevanz finde ich sehr gut. Da sind wir ja bei Nietzsche, ne?
Ja, ja. Oder wo auch immer. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, Der Tod in Venedig, die einzige Novelle, bei der dann, oder Erzählung, bei der der Tod auch im Titel ist, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Bei Thomas Mann scheint ja da dann doch eine Ausnahme zu bilden. Also da fehlt doch Heiterkeit und es läuft nur auf diesen...
Nee, das ist ja auch an die Tragödie angelehnt.
Dieses Implodieren der
Hauptfigur. Nee, da hast du recht. Also da gibt es kein heiteres Licht. Aber in der Regel ist das bei Thomas Mann, ist das Licht, ist das Heiterkeit, in das dann diese Todeserfahrung aufgestellt wird. Ne?
Ja. So, das war's. Gut, alles, was ich eben gesagt habe, gilt. Danke, Bruno.
Danke, Jakob.
Danke an euch alle. Tschüss.